Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ijoma Mangold, der kulturpolitische Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und Autor des vor wenigen Wochen erschienenen politischen Tagebuchs mit dem Titel Der innere Stammtisch. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Wir sprechen über die Themen dieses Tages. Also wir kehren, lieber Herr Mangold, in gewisser Weise Ihren inneren Stammtisch heute nach außen, okay?
Sehr gern bin ich dabei, Herr Frenzel.
Erstes Thema, mittlerweile auch eine Art Stammtisch, würde ich sagen, digitaler Stammtisch. Merkel und die Ministerpräsidenten, die treffen sich und locken uns möglicherweise noch ein bisschen mehr down, wenn ich das mal so eindeutschen darf. Das und anderes. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In knapp 2 Stunden geht's los. Einmal mehr die Videoschalte mit 17 Gesichtern, das der Bundeskanzlerin und die Gesichter der 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten werden da auf den Schirmen erscheinen. Wir wissen natürlich noch nicht, was beschlossen wird in dieser neuen Runde zu Corona, aber wir wissen, was das Kanzleramt als Wunschkatalog auf den Tisch legt.
Im Beschlusspapier für das Treffen der Kanzlerin mit den Ländern steht die Empfehlung, Kontakte noch weiter einzuschränken. Private Feiern sollen bis Weihnachten komplett ausfallen. Treffen mit Freunden, auch unter Kindern und Jugendlichen, sollen nur noch mit einem gleichen Freund oder Freundin passieren. In der Öffentlichkeit wären künftig nur noch Treffen mit maximal 2 Personen eines anderen Haushalts erlaubt. An Schulen soll es Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen geben und das auch während des Unterrichts. Ob es heute Beschlüsse gibt, ist offen. Eine nächste Videoschalte der Kanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs ist für kommenden Montag vorgesehen.
Also so wie Angela Ulrich das berichtet, könnte es kommen, ist aber wie gesagt noch nicht klar, was gerade schon gemeldet wurde, dass man heute wohl auf keinen Fall Beschlüsse zu den Schulen treffen will. Zu Gast bei mir heute Ijoma Mangold vom Feuilleton der Zeit. Herr Mangold, es gibt schon schöne neue Sprachschöpfungen jetzt angesichts dieser ganzen Debatten. Jojo-Shutdown zum Beispiel. Was es ja auch so ein bisschen mit ausdrücken will, Kritik an dieser unsteten Politik. Können Sie die nachvollziehen?
Naja, ich finde es in dieser Situation sowieso immer schwierig, welche Form Kritik annimmt. Herr Bartsch von der Linkspartei kritisierte die mangelnde Transparenz. Naja, ich fürchte, am Ende ist das das Wesen politischer Entscheidungen, dass sie irgendwann gefällt werden. Und die schiere Tatsache, dass andere etwas eine Entscheidung fällen, die über mein Leben bestimmt, ohne dass ich vorher gefragt werde, hat immer ein gewisses Maß an Intransparenz. Das ist, glaube ich, Teil des politischen Geschäfts. Jojo-Taktiken mal so und mal so, ja auch, das ist auch immer nur eine Frage der Formulierung, das kann man dann auch positiv formulieren und sagen, wir wollen flexible Antworten finden. Das können Sie auf allen Stufen, auf allen Ebenen durchspielen, quasi wie ein kleines politologisches Seminar. Mehr Föderalismus oder mehr Einheitlichkeit im ganzen Land, für beides gibt es gute Argumente. Mehr Einheitlichkeit im ganzen Land wäre eine klare Linie, aber warum soll man nicht lieber, wenn man den Föderalismus hat, das nicht auch als Chance nutzen, weil jedes Bundes anderen Herausforderungen gegenübersteht. So, Sie können also all diese Fragen, wie das in der Politik üblich ist, so wenden und so wenden. Ich selber neige von meinem Temperament angesichts dieser Ausnahmesituation Corona dazu, ein bisschen mehr die Dinge abzunicken und hinzunehmen, klaglos hinzunehmen, als ich das unter Normalbedingungen täte.
Obwohl diese Normalbedingungen oder vielmehr das, was jetzt gerade die Ausnahme ist, ist ja mittlerweile so lang, dieser Ausnahmezustand, dass er ja fast schon ein neuer Normalzustand ist. Deswegen ja auch diese Debatten darüber, wie gut klappt das eigentlich mit diesem Abnicken. Ich glaube, dieser Abnickmodus, von dem Sie sprechen, in dem waren wir ja alle so ein bisschen, okay, das muss jetzt sein. Aber irgendwie fühlt man und erahnt man, so lange kann Politik eigentlich auf diesem Modus doch nicht funktionieren. Und ich werde mal kurz zu diesem Abnicken noch einen Gedanken einspielen. Wir haben mit Manuela Schwesig gesprochen, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und die hat zum Beispiel kritisiert, dass da, auch wenn sie jetzt da gleich in knapp 2 Stunden zusammenkommen, schon wieder eigentlich was fertig auf dem Tisch liegt.
Wir müssen eigentlich bei dem bleiben, was verabredet worden ist, dass wir die Wirkung des November-Teil-Shutdowns abwarten. Erst ab heute kann man sich die Wirkung anschauen. Und ich bin ganz klar dafür, dass wir uns noch eine Woche lang anschauen, wie stark die Wirkungen sind und erst in der übernächsten Woche entscheiden, wie wir mit Lockungen oder Verschärfungen umgehen. Und die Entscheidung muss dann eine Langfristentscheidung sein für Dezember und Januar.
Also
finde ich vernünftig gesprochen, absolut. Zur psychischen Folgenwirkung muss ich sagen, aber vielleicht lasse ich mich dann zu sehr schon von der Hoffnung einfangen. Die Tatsache des Durchbruchs auf der Front der Impfstoffe, finde ich, macht den Lockdown jetzt erträglicher, weil man weiß, er ist jetzt nicht auf unendlich gestellt, sondern es gibt am Ende des Tunnels Licht. Und dann ist es auch viel leichter, diese psychischen Belastungen der Vereinsamung, überhaupt, dass unser Alltagsleben ist so stark eingebettet in menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation und Austausch. Das geht uns jetzt erst durch sein Fehlen, fällt uns das so stark auf. Aber ich finde, das lässt sich einfach ertragen mit dieser Vorstellung, vielleicht ab April, Mai wird geimpft, dann kommt der Sommer und der nächste Herbst wird nicht mehr so düster und novemberig, wie es jetzt gerade ist.
Vielleicht dann nur vom Wetter her. Die Frage ist natürlich schon, wie kommen diese Entscheidungen zustande? Und da haben wir jetzt einmal mehr diese Situation, dass da immerhin ein Kreis von der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder zusammensitzt, aber es ist doch erstmal wieder nur die Exekutive. Und die kriegt dann auch noch was aus dem Kanzleramt vorgelegt, was natürlich nicht immer eins zu eins umgesetzt wird. Man könnte das jetzt auch mal umgekehrt drehen und sagen, das, was da verhandelt wird, sollte doch bitte erstmal in den Landesparlamenten, erstmal im Bundestag besprochen werden. Da kann man sich anhören, was Team Drosten sagt, was Team Kekulé sagt, verschiedene Ideen, dass man da also eine Debatte hat, eine parlamentarische und dann erst eine solche Beratung, sinniger vom demokratischen Prozess.
Kann man fordern und mit dieser Forderung ist dann scheint mir auch gleichzeitig eine Kritik an der Exekutive verbunden. Da würde ich aber mal sagen, die Bringschuld liegt dann auch bei den Parlamenten. Es ist jetzt nicht die Aufgabe der Exekutive dafür zu sorgen, dass die Legislative von ihren Möglichkeiten Gebrauch macht. Dann müssen die Parlamente selber eben auch aktiv und manns genug und engagiert genug sein in entsprechenden Zeiträumen. Hier müssen ja Entscheidungen unter sehr beengten Fristen gefällt werden. Dann müssen die Parlamente dazu auch irgendwie in der Lage sein.
Okay, dann gehen wir doch mal konstruktiv raus an dieser Stelle, wenn sowieso die wichtigeren Entscheidungen wahrscheinlich erst in einer Woche bei der nächsten Videoschalte getroffen werden. Liebe Landesparlamente, lieber Parlamentspräsidenten und Präsidentin, die ihr uns jetzt zuhört, lieber Herr Schäuble im Bundestag, setzen Sie für diese Woche noch eine Debatte an, damit es eine Grundlage gibt.
Ja, ich will nur noch mal darauf hinweisen, all diese Fragen, die natürlich entscheidend sind für jedes Machtgefüge, die sind meines Erachtens nirgends geregelt. Und das kann auch gar nicht anders sein. Verfassungen können nicht alles bis ins Letzte regeln, sondern wir haben so ein Grundgerüst und dann ist es quasi der Initiative, dem Engagement und der Einsicht oder der einzelnen Organe auch geschuldet, wie sie das deuten und wie sie es ausnutzen und ausfüllen.
Und eine Institution, die es so auf jeden Fall nicht in der Verfassung gibt, sind Videoschalten zwischen Kanzler, Kanzlerin und Ministerpräsidenten. Die gibt es aber heute. Wie gesagt, in einer Stunde 45 Minuten geht's los. Was die Ergebnisse sind, irgendwann heute Abend gibt es Nachrichten. Sie werden davon erfahren im Deutschlandfunk Kultur. Was ist los in den USA? Herr Mangold, Sie haben uns vorab gesagt, dass Sie gerade tief eingetaucht sind in allerlei Podcasts und auch Berichterstattung aus den USA. Folgen Sie auch Donald Trump auf Twitter?
Nee, aber ich glaube, seine Tweets werden mir trotzdem in die Timeline reingespült. Man muss ihm nicht folgen.
Es gab ja auch den großen Aufruf Unfollow Trump, also hört auf, ihm zu folgen. Kündigt eure Twitter-Abos sozusagen bei Donald Trump, als er dann nicht mehr wiedergewählt war. Ich folge ihm noch, weil ich so als Journalist ist das noch ganz interessant, was da kommt, auch für die Berichterstattung. Er hat ja kurz verwirrt an diesem Wochenende, hat er geschrieben, he won, also er hat gewonnen. Da dachten viele kurz, er hat den Wahlsieg Joe Bidens anerkannt und hat dann gleich hinterhergeschoben, weil er die Wahl manipuliert hat. Also im Prinzip stand wie zuvor.
Ja, also ich bin überhaupt kein Mensch, der zu irgendeinem politischen Katastrophenpathos neigt, aber hier bricht mein Herz, das muss ich wirklich sagen. Das, was wir erleben, ist ein Staatsstreich. Ist ein missglückter Staatsstreich. Es ändert aber nichts, dass es eine über 200-jährige, stolze, kontinuierliche amerikanische Geschichte gibt, in der diese eine Frage nie in Frage gestellt wurde, nämlich die Anerkennung der Wahl, des Wahlergebnisses und die sogenannte Transition, also der smoothe Übergang von einer Regierung zur nächsten, der quasi der Kern unseres gesamten demokratischen Theaters ist, dass dieser Punkt funktioniert. Darin misst sich alles. Das ist ein erhabener Moment, muss man sagen. Jenseits von irgendwelchen inhaltlichen Fragen, wofür die eine Partei oder die andere steht, interessiert mich daran überhaupt nicht. Nur die institutionelle Erhabenheit, mit der dieser Machtübergang in einer zivilisierten Weise vonstatten geht und von allen anerkannt wird, das ist das Fundament. Und das hat dieser pathologische Wahnsinnsausnahmepräsident in einer Weise geschädigt, dass es die Politik der USA, davon bin ich überzeugt, auf Jahre vergiften wird.
Zumal ja eben auch die Frage ist oder die Beobachtung, wenn er das alleine täte und dabei alleine wäre im Weißen Haus.
Das kommt meine nächste Sorge. Wissen Sie, ich fand die Ergebnisse der Wahlen auch vom Senat und vom Haus sehr, sehr interessant. Und da hätte man dem Elektorat gewissermaßen sogar eine gewisse Weisheit zugestehen können. Nämlich offensichtlich haben viele Leute republikanisch gewählt fürs Repräsentantenhaus, aber Joe Biden fürs Weiße Haus. Warum oder wie ist das zu deuten? Naja, die sehen, dass Trump eine zerstörerische, gefährliche oder aberwitzige Figur ist, die sie nicht unterstützen wollen. Gleichwohl sind sie, und das ist ja völlig legitim und richtig in einer Republik, sind sie Republikaner, also mit anderen politischen Inhalten als die teilweise sehr links aufgestellten Demokraten. Und das drückten sie durch diese Splittung auf. Und das hat mir erstmal Vertrauen gegeben in dieses Zwei-Parteien-System und auch in die Republikaner. Aber das ist natürlich verbraucht worden, weil die entscheidenden Stimmen und die Mehrheit der Senatoren wie der Abgeordneten, vor allem der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, haben sich diesem versuchten Staatsstreich nicht in den Weg gestellt, sondern sind in Deckung gegangen oder haben ihn sogar halbwegs gedeckt.
Und es passiert ja auch was auf der Straße. Es gab jetzt am Wochenende etwas, was groß angekündigt war, Million MAGA March, also Make America Great Again. Das waren jetzt keine Millionen, aber immerhin doch Tausende, die da zusammengekommen sind. Und die Frage ist natürlich, inwieweit das, also dieses mediale Trump-Feuer über seine Kanäle, diese Wahl sei gefälscht, inwieweit das einsickert und diese Wahl dauerhaft delegitimiert.
Genau, wie nach dem Ersten Weltkrieg die Dolchstoßlegende. Sowas kann, selbst wenn es noch so verrückt oder absurd in seiner Konstruktion ist, kann die politischen Emotionen in einer Weise aufstacheln und lenken, dass dann das, was so notwendig ist und von dem ich auch hoffe, dass es Joe Biden in seinem ganzen Sleepy Joe naturell gelingt, nämlich diese so stark polarisierten...
Jetzt haben sie sich das zu eigen gemacht, was Donald Trump immer sagt.
Ja, absolut, da hat er ja auch recht. Der sieht ja oft auch was, so ist es nicht. Das wäre jetzt noch ein ganz anderes Thema, wenn man versucht zu erklären, wo Trumps Stärken liegen. Mhm. Ich glaube, unsere Schwächen liegen darin, dass wir so wenig sehen, wo Trumps Stärken liegen, um das Phänomen zu erklären. Diese Eigenschaft, die ist Gold wert in dieser Situation, denn die USA müssen versöhnt werden und da ist eine gewisse Schläfrigkeit, wenn wir sie mal deuten, als im Gegensatz zu ideologischer Superaufgewecktheit, progressiver Superaufgewecktheit, Wokeness, vielleicht gar nicht die schlechteste Tugend.
Bei uns nennt man das Politik der ruhigen Hand, glaube ich, ist ein bisschen neutraler. Was ich mich immer wieder frage, ich meine, Donald Trump hat ja auch von wegen Stärken, ne? Man muss ja auch nochmal sagen, er hat ja eine Stimmenanzahl versammelt hinter sich, die enorm ist.
71 Millionen.
Mehr als Obama hatte, um gewählt zu werden. Also und als alle anderen Präsidenten oder fast alle anderen Präsidenten.
Das gilt allerdings auch für Joe Biden.
Genau, also eine hochmobilisierte Situation. Ja. Aber was ich mich wirklich frage an dieser Stelle, glaubt Donald Trump selbst das, was er sagt?
Das frage ich mich auch.
Weil das hätte dann es hätte in gewisser Weise dann wenigstens eine Rationalität. Also wenn er wirklich das Gefühl hat, dieses System ist so korrumpiert durch die Demokraten, die versuchen mir diesen Sieg zu stehlen, dann wäre das natürlich nach wie vor, alle objektiven Quellen sagen uns das falsch, aber er würde es wenigstens in seinem Kopf denken.
Die Strategie dahinter leuchtet mir nicht ein. Wenn, dann wäre es ja eine Strategie, die lautet, ich zerstöre das Land für meinen eigenen Gewinn. Ich finde nichts schlimmer als Pathologisierung von politischen Gegnern oder überhaupt von Politikern. Aber bei Trump wüsste ich mir nicht, also ohne eine Pathologisierung, glaube ich, ist es nicht möglich, diesem Phänomen sich zu nähern. Hingegen bei den republikanischen Senatoren, Parteigranten, da vermute ich schon, dass es eine Strategie ist, warum sie das so hinnehmen, nämlich die Nachwahl im Januar in Georgia, wo es nochmal um zwei Senatorenposten geht. Und wenn
die entscheidenden zwei,
Die entscheidenden zwei, um die republikanische Mehrheit im Senat zu brechen.
Ijoma Mangold im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, an meiner Seite der Literaturkritiker und Zeitjournalist Ijoma Mangold. Für den Blick auf Themen dieses Tages, dieses Wochenauftakts, da kommt eine große Nachricht, nicht aus den USA, Nicht aus Brüssel, nicht aus Europa. Nein, sie kommt aus Asien. 15 Staaten haben dort den weltgrößten Freihandelspakt beschlossen. Der umfasst 2,2 Milliarden Menschen, ein Drittel der Wirtschaftsleistung. Mhm. Herr Mangold, Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch im Inneren Stammtisch, dass Sie einen kleinen Asien-Fimmel haben, dass Sie den Aufstieg Chinas, Chinas ist ja da zentral in dieser neuen Zone, mit Bewunderung verfolgen. Da scheint jetzt vieles zu klappen, was bei uns nicht mehr so recht klappt.
Ja, absolut. Also die Begrifflichkeit Abendland, Morgenland wird jetzt echt nochmal krass neu aktualisiert. Also im Osten geht die Sonne auf und bei uns geht sie unter. Rein von den Stimmungen, rein von der Art, wie wir mit Wirklichkeit und Zukunft umgehen. Wir sind überzeugt, dass das Beste hinter uns liegt und jetzt können wir gerade die Dinge vielleicht noch so managen, dass es nicht alles ganz schlimm ins Auge geht. Und in der im fernen Osten, in Southeast Asia und in China und so weiter, haben die natürlich einen völlig anderen Blick auf das Morgen. Das Morgen ist immer ein Versprechen, es ist immer eine Herausforderung, die zu einem besseren Leben, die zu mehr Wohlstand, die zu intelligenteren Lösungen führt. Ich bin da so ein bisschen gebrainwashed, das gebe ich gerne zu, aber ich finde es eine wohltuende Brainwash. Ich war vor 2 Jahren, 4 Wochen in Singapur. Liebe Zuhörer, Sie müssen mir keine Leserbriefe oder E-Mails schreiben. Es ist mir vollkommen klar, die Downside dieser ganzen Sache. Ja. Das ist keine Demokratie in unserem Sinne. Aber es ist trotzdem für mich spannend gewesen zu sehen, mit was für intelligenten Lösungen die eine unfassbar lebenswerte Stadt, auch unter vor allem ökologischen und aber auch ästhetischen Gesichtspunkten und sozialpolitischen Gesichtspunkten, und zwar eine ganz andere Sozialpolitik als hier, nämlich eine, die über Eigentümerschaft geht. Das heißt, der soziale Wohnungsbau ist keiner, der dann vermietet wird, sondern wo zu günstigen Zinsen, 85% der Bürger Singapurs sind deswegen dann Immobilieneigentümer. Total faszinierendes Projekt. Oder zum Beispiel Ökologie, Verkehrspolitik in Singapur. Sie brauchen eine Lizenz, um Auto zu fahren, die ist sehr teuer. Viele können sich das nicht leisten, ist aber auch kein Problem, weil der Nahverkehr 1000-mal besser ist, als sie sich hier das in Deutschland vorstellen können. Mhm. Sie sausen in eleganten U-Bahnen unter diesem Stadtstaat hindurch und so weiter. Für mich war es einfach nur so dieses Gefühl, die haben halt überhaupt keinen Zukunftspessimismus, sondern sehen sich am Beginn einer aufsteigenden Linie. Und da haben wir leben in so einem melancholischen Dekadenzgefühl. Früher waren wir groß, jetzt sollten wir mal lieber Wachstum schrumpfen, sonst geht die Welt unter.
Ja, okay, aber dann versuche ich mal so ein paar Zukunftsgedanken auch aus der guten alten europäischen Welt mit reinzubringen, ne, weil Sie das beschrieben haben. Also klar, dieser kurze Hinweis auf die Leserbriefe und Hörerinnenbriefe, die da kommen mögen. Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Ja,
ne?
Ist ein Punkt,
das
absolut.
Ist ein Punkt, weil natürlich auch so ein bisschen die Sorge ist, dass da nicht nur wirtschaftliche Standards letztendlich globale Standards werden, sondern dass eben auch in diesem, ich will jetzt nicht zu stark verallgemeinern, aber in diesem Modell, das wir eben auch aus China sehen, also Mehrung des Wohlstands, sozusagen auch Individualisierung und Zulassen von Individualisierung, wenn es Konsum ist, wenn es sozusagen die persönliche Karriereentwicklung ist, aber ohne das gleiche Maß an gesellschaftlichen Freiheiten oder sogar nicht mal sozusagen in die Richtung gehen, sondern siehe Hongkong eigentlich in eine andere Richtung marschieren.
Absolut, ja. Nee, absolut bestürzend. Ich lege Ihnen und Hörern sehr gerne ein Buch ans Herz, das ich gerade gelesen habe und das ich absolut erhellend finde, von dem ehemalig jugoslawischen Ökonom oder Volkswirten Blanko Milanovic. Das heißt Kapitalismus Globales bei Surkamp erschienen. Der lehrt in den USA. Und der sagt, der Kapitalismus ist alternativlos geworden. Alte These, wir kennen, aber er konturiert sie ganz anders. Sagen, es gibt aber innerhalb dieses alternativlosen Kapitalismus einen neuen kalten Krieg zwischen zwei Systemmodellen. Und das eine ist unser westlicher, liberaler Kapitalismus gegen den autoritären Kapitalismus, wie wir ihn in China, aber natürlich auch, gar keine Frage, in Singapur oder auch in Vietnam erleben. Und jenseits der moralischen Bewertungen, bei denen sind wir uns ja sowieso einig, das ist auch richtig und gut so, ist trotzdem die Frage, die uns im Moment außer Atem hält, welches System ist leistungsstärker? Welches System kann auf bestimmte Herausforderungen besser reagieren? Mhm. Und wir sehen natürlich schon in diesem Jahr, dass Südostasien, vor allem natürlich auch Südkorea, auf die Corona-Herausforderungen viel besser reagiert hat. Und Blanko Milanovic, wenn ich das kurz noch sagen darf.
Genau, ja.
Und Milanovic, eine ganz interessante Überlegung, die ich so noch nie gehabt hatte, eingebracht hatte, der sagt, warum ist China so erfolgreich in der Corona-Politik? Weil autoritäre Staaten legitimieren sich durch das, was sie liefern. Während demokratische Regierungen sind ja schon durch die Wahl legitimiert. Das heißt, der Erfolgsdruck für ein autoritäres Regime, sagt Milanovic, ich finde zumindest eine bedenkenswerte Überlegung, ist höher.
Okay. Ich meine, ja, Input, Output. Ja. Also wie legitimiert sich Demokratie? Ja. Ich würde an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, ein Fragezeichen, das ich schon länger mit mir rumtrage, auf den Tisch legen, nämlich warum eigentlich dieses, ich verkürze jetzt mal, europäische Modell, dass man sagt, diese Idee von freiem Handel, aber kombiniert mit persönlichen Freiheiten, mit Demokratie, mit einem sozialen Level. Warum ist das eigentlich nicht der Exportschlager weltweit? Mhm. Weil da ist doch in diesem Paket alles drin.
Ja, das frage ich mich auch oft, aber vielleicht ist unser Blick auf uns selbst narzisstisch getrübt. Wir können uns halt nicht vorstellen, vielleicht sind wir für andere nicht so attraktiv. Also als ich in Singapur war, haben die Menschen über viele politische Modelle geredet. Aber die EU war jetzt garantiert nicht irgendwie ein Role Model. Und sie sagten jetzt Freihandel und ich bin auch ein großer Freihändler. Aber unser Freihandelsabkommen in den USA, TTIP, haben wir lange vor Trump, wir waren Trumpisten lange vor Trump in unserem Protektionismus.
Na gut, ich meine, man kann sagen, es gibt gute Gründe und schlechte Gründe gegen Freihandel. Also diese Differenzierung darf man auch nochmal machen. Ja. Man darf auch sozusagen kritisch sein bei Freihandel. Zum Beispiel, wenn man sieht, dieser Freihandel dient eigentlich vor allem auch dazu, Märkte auszubauen. Also wir sehen ja, wie die EU zum Beispiel mit afrikanischen Ländern Freihandel betreibt. Das ist selten gut für die afrikanischen Länder und meistens gut für die Europäische Union.
Würde ich so nicht generalisieren. Mit Blick auf Afrika stimmt das gewiss. Mit Blick auf Asien natürlich gar nicht. Asien ist ein irrsinniger Profiteur der Globalisierung, das wissen Sie auch und deswegen treiben Sie sie selber voran.
Aber apropos Buchempfehlung, bei Ihrer Singapur-Begeisterung haben Sie wahrscheinlich aber auch damals gelesen, Christian Kracht und seine Singapur-Erinnerungen?
Nee, leider nicht.
Gebe ich immer wieder. Ich glaube, der gelbe Bleistift heißt es.
Ach ja, genau.
Hat dann am Ende dazu geführt, dass Singapur, das erschien dann diese Kolumnen auch in der FAZ, dass Singapur, also der Stadtstaat Singapur, die Tourismuswerbung in der FAZ für einige Monate eingestellt hat.
Ja, weil die sind sehr dünnhäutig bei sowas.
Gut, also ich nehme das gerne mit, was Sie mitgenommen haben. Ich gucke mal, ich glaube, ich habe es oben noch liegen.
Ach, gerne.
Wenn Sie sich fragen sollten, wer bitteschön macht das denn nach Angela Merkel, wenn sie aufhört nach 16 Jahren im nächsten Jahr? Da gab es gestern bei Anne Will in der ARD eine Runde mit der nicht ganz kleinen Leitfrage, wie wollen wir leben, die in dieser Hinsicht vielleicht ganz vielversprechend hätte sein können. Olaf Scholz, SPD, war da schon mit dem Stempel seiner Partei. Das ist unser Kanzlerkandidat. Dann war da Friedrich Merz von der CDU. Bekanntermaßen bisher ohne Auftrag seiner Partei, aber der Wille ist klar. Und Annalena Baerbock, Grünen-Chefin, die muss das mit dem Robert irgendwann beim Tee nochmal klären, aber könnte sein, dass sie die Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Ijoma Mangold hatte gestern Abend irgendwie was Besseres vor, als Anne Will zu schauen. Aber wir haben ihn genötigt, nochmal reinzuschauen heute Vormittag vor der Sendung. Herr Mangold, soll ich Ihnen gleich die große Frage stellen, die K-Frage, oder wollen wir uns erstmal langsam nähern?
Langsam nähern.
Okay, dann nähern wir uns langsam. Friedrich Merz, ist mir aufgefallen, passt auch zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Irgendwann kam das Thema auf gendergerechte Sprache. Und da wurde Friedrich Merz als erster angesprochen und das war seine Antwort darauf.
Wir sitzen heute hier am 15. November 2020 in einer solchen Runde. Und heute am Tag wird in China der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum geschaffen. Stimmt. Über eine Freihandelszone mit China in der Mitte, der größte zusammenhängende Raum für freien Warenverkehr, den es auf der Welt gibt, ein Drittel der Bevölkerung, ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Hey, und wir diskutieren hier über Gläubiger oder Gläubigerin.
Also Friedrich Merz gestern zu der Frage, wie wichtig er eben dieses Thema gendergerechte Frage sieht oder hängt bei Anne Will. Ijoma Mangold, Sie haben in Ihrem Buch Friedrich Merz sich auch vorgenommen, schon vor einigen Monaten, also mit dem Eintrag von vor einigen Monaten, haben Sie so eine gewisse Starrheit konstatiert in Ihrem Buch. Ist das jetzt so ein Beispiel dafür oder würden Sie sagen, an der Stelle hat er gar nicht so Unrecht?
Ich finde an der Stelle da gar nicht so Unrecht, auch nämlich als ich dann die ganzen Reaktionen, ich habe die Sendung gestern nicht geschaut, habe ich heute Morgen nachgeschaut, aber ich habe natürlich auf Twitter das Kommentariat am Arbeiten gesehen und nachdem schon wieder alles völlig unmöglich fanden, rutschte ich automatisch, das ist glaube ich immer so ein bisschen meine Tendenz, wenn am Schiff alle nach links rennen, renne ich nach rechts und umgekehrt.
Dann das ist ein Thomas Mann Zitat, ne?
Es ist ein Zitat, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich weiß nicht, von wem es kommt.
Ich nutze das gerne in Antworten auf Hörermails.
Genau.
Aber bitte.
Und so renne ich jetzt gerade auf die März-Seite. Also, das Thema ist ein großes Thema. Und zwar deswegen, weil wir merken, dass es uns alle erregt. Und zwar in einer Weise, die sehr viel mit einem Stöckchen zu tun hat, das man hinhält. Und dann ist die Frage, springt man drüber oder springt man nicht drüber? Und danach wird dann unterschieden, ob man zu den Progressiven gehört oder zu den ewig gestrigen alten weißen Männern und so weiter. Und ich finde es vollständig nicht so selbstverständlich. Also die Annalena Baerbock hat das versucht, so zu verknüpfen, als wäre Friedrich Merz, weil ihn das Gender-Sternchen nicht so aus dem Häuschen bringt, deswegen gegen die Gleichstellung. Das kann man so sehen, das ist aber eine politische Position, die kann man auch sachlich in Frage stellen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es diesen Zusammenhang zwischen realer Chancengleichheit oder Gleichberechtigung in der Gesellschaft und ihrer sprachlichen Rekommunizierbarkeit und so weiter gibt. Wir haben ein wahnsinniges Glauben an die Worte. Und mein Verdacht ist, nicht weil ich Worte unwichtig finde, ich bin selber Literaturkritiker, gebe sehr viel auf Worte, aber was mir nicht gefällt, sind zwei Dinge an diesem Moment. Erstens mal das Moment der Reglementierung, also dass quasi über Verwaltungen Sprache reguliert wird, scheint mir ungesund zu sein. Und zweitens, dass mir all diese sprachlichen Anpassungen, Sie müssen sich mal beschäftigen, was bei Universitäten für Sprachanforderungen kursieren, an die Lehrenden oder wie man die nennt, die Lehrinnenden. Das ist,
ich glaube, Lehrenden ist, war schon sehr gut.
Lehren ja. war gut, gut. Mhm. Das ist unglaublich und greift tatsächlich in eine Weise in die Art, wie ich Welt darstelle oder wie ich mein sprachliches Verhältnis zur Welt reguliere, ein. Und vor allem, es transportiert ja immer noch etwas mit, nämlich, dass man sich diesem Regiment angepasst hat, dass man da mitmacht. Es ist ja immer so ein moralischer Mehrwert mit, der da verkauft wird. Und deswegen muss dann Friedrich Merz natürlich gegeißelt werden, weil er nämlich genau dieses Signal auszusenden nicht bereit ist. Mhm. Und ich finde das aber völlig legitim, weil ich nicht glaube, dass diese Form sprachlicher Identitätspolitik so klar und eindeutig gekoppelt ist mit der realen Frage von Gleichstellung.
Ich fand es ganz interessant, die Süddeutsche Zeitung hat in ihrer Kritik dieser ganzen Situation gestern vom Vintage-Politiker Friedrich Merz gesprochen, weil Vintage ist ja irgendwie, das ist ja gar nicht so negativ besetzt, wie zum Beispiel Retro oder so. Ich finde von der Argumentation her interessant.
Der Text war bemerkenswert, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also ein bemerkenswert klassischer SZ-Text, wo wirklich jeder Satz, der in dieser Sendung gefallen ist, zu Ungunsten von Friedrich Merz ausgelegt wurde. Jedes Missverständnis oder jede Unterstellung, die Annalena Baerbock vorgeführt hat, wurde ihr gut geschrieben und so weiter. Also eine Form, also so, bei so einem Artikel schlafe ich nach drei Sätzen ein, weil ich weiß, da kommt eine überraschende gedankliche Wendung mehr, sondern da ist von Anfang an die Richtung klar.
Okay, jetzt müssten wir wahrscheinlich einfach ein Dreiergespräch machen, den armen Autor zur Verteidigung herholen. Herr Mangold, was ich aber interessant finde an der Argumentationslogik auch eines Friedrich Merz, um mal bei dem Thema zu bleiben, das ist ja nicht, dass er sagt, das ist nicht wichtig, sondern es gibt Wichtigeres. Und das ist ja so ein bisschen diese Grundlogik.
Ja, und da finde ich ihn dann bedauerlicherweise fast zu feige.
Ja. Okay, so kann man es interpretieren. Und da habe ich aber auch gedacht, ey, das ist aber auch wirklich letztendlich auch so eine leider dann doch alte Denke, die er damit an den Tag bringt, lass uns erstmal die Wirtschaft in Ordnung bringen und dann können wir über Gedöns, um mal ein Schröder-Wort, ich glaube Annalena Baerbock hat das auch aufgenommen, um man
das hat aber nicht eher gesagt.
Nee, genau, aber letztendlich impliziert es das und das ist so ein bisschen so eine, also das ist gerade, ich meine, Sie sind ein Mann des Feuilletons, das muss Sie doch auch schmerzen, dass da jemand denkt, immer erstmal die ökonomische Basis herstellen, so ein bisschen 50er Jahre Wirtschaftswunder, Grundlogik und dann können wir irgendwann mal die Krawatte lockerer machen.
Naja, also ich würde mir ein offensivere, mehr auf Attacke eingestellt gegen die Frage der sprachlichen Genderisierung eine Position von konservativer Seite wünschen. Da haben die aber alle nicht den Mut und vielleicht auch nicht die intellektuelle Kapazität, weil das Problem anzugehen dann kein ganz geringes ist. Aber in einer Welt, die, wie Anne Will-Sendung sie gestern gespiegelt hat, wo die drei in der Runde, ich nehme die Moderatoren mal mit ein, feuchte Augen hatten, wenn sie die ganze Zeit Staat, Staat, Staat sagen konnten. Alles, was die Zukunft regeln sollte, war alles immer nur noch mehr Staat, noch mehr Staat, noch mehr Staat. Fand ich es eigentlich ganz wohltuend, dass es zumindest auf der anderen Seite des politischen Spektrums noch jemanden gibt, der daran erinnert, dass der Mittelstand das ist, was hier überhaupt unseren Laden am Laufen hält und wo die ganze Energie und der Einfallsreichtum und auch das Geld, das dann staatlicherseits berechtigterweise auch wieder umverteilt wird, allererst erwirtschaftet wird. Also insofern ist mir das eigentlich ganz recht in diesem Rahmen der großen Staatsgläubigkeit, dass ein Friedrich Merz von der Wirtschaft spricht.
So, jetzt komme ich zu der abschließenden Frage, die ich Ihnen am Anfang erspart habe, Herr Mangold. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben diese drei nur zur Auswahl, gibt ja möglicherweise noch andere in der Nachfolge Angela Merkels. Habe ich da jetzt bei Ihnen richtig rausgehört, im Zweifel dann am liebsten Friedrich Merz?
Welche drei habe ich zur Auswahl?
Naja, die in der Runde saßen, Annalena Baerbock und jetzt haben wir
als Kanzler jetzt?
Ja, und Olaf Scholz saß ja auch noch mit dabei. Sie können die Frage aber auch im Prinzip zurückstellen.
Ja, da müssen Sie sagen, Sie meinen, wen ich dann wählen werde, wollen Sie
also
sagen.
Genau, diese Runde hatte ja so ein bisschen so den Charakter auch, also deswegen habe ich eingeschaltet, weil ich dachte,
Frage,
ach, ist
ja
interessant.
Die Frage, wer ein guter Kanzlerkandidat ist, hat nichts mit der Beantwortung der Frage zu tun, wen ich wählen würde. Ich würde zum Beispiel sagen, die Union sollte unbedingt einen Kanzlerkandidaten haben, bei dem die Anhänger von Annalena Baerbock nicht vor Freude aus dem Häuschen sind. Das würde mir rein wahlarithmetisch Sinn machen. Umgekehrt muss ich, der ich nun über kein starkes grünes Gen verfüge, auch vom Kanzlerkandidat der Grünen nicht so überzeugt sein, weil ich im Zweifelsfall sie sowieso nicht wähle. Also ein bisschen, finde ich, sollten die Kandidaten der Parteien auf ihr Wählermilieu abgestimmt sein.
Okay, dann habe ich nur noch einen abschließenden Kommentar. Olaf Scholz saß ja in der Runde, der ist wie gesagt schon Kanzlerkandidat, der Einzige, bei dem wir wissen, dass die Partei das will. Und ich musste irgendwie, nachdem ich ihn da gestern gesehen habe, an etwas denken, was vor 25 Jahren passiert ist. Nämlich heute vor 25 Jahren hat ein gewisser Oskar Lafontaine Rudolf Scharping gestürzt, unter anderem mit diesem Satz.
Es gibt noch Politikentwürfe, für die wir uns begeistern können. Und wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. In diesem Sinne, Glück auf!
Ich muss da was anderes, mir ist der Olaf Scholz irgendwie auch sehr sympathisch und war alles keineswegs grundfalsch, was er sagt und auch die Politik, die er macht, ist nicht grundfalsch. Aber ich musste an Mikado denken. Nur nicht bewegen. Dann hat man gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht. Ich glaube nicht. Einfach weil wo liegt die SPD? Bei 15%?
16, 17 manchmal auch, ja. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit dem kulturpolitischen Korrespondenten der Zeit, Ijoma Mangold. Ja, was steht heute noch auf der Agenda? Ein kleiner Kunstkrimi, gelandet vor Gericht, heute Vormittag entschieden. Es geht um ein Kunstwerk von Günter Uecker, ein Bild mit dem Titel Sandbild 1986 auf Büttenpapier. Mein Kollege Axel Ramlo hat uns das hier gerade mal auf den Tisch gelegt. Er hat die Geschichte dabei. Ich habe jetzt gerade gesagt, Bild von Günter Uecker. Nein, offenbar nicht.
Das Gericht sagt nein. Geklagt hatte eine Frau, die es von einem Kunsthändler gekauft hatte. Es ging um 15.000 Euro. Dann hat sie doch irgendwie das Gefühl gehabt, ich lasse mir das nochmal genauer anschauen. Und das Gericht hat dann Günter Uecker selber gefragt. Und der ist dann ins Gericht gekommen und hat gesagt, also das ist nicht von mir. Das sehe ich zum ersten Mal. Auch die Signatur stammt nicht von mir. Das lässt sich jetzt hier schlecht erkennen. Es sieht aus wie so ein relativ
Herr Mangold, wollen Sie gerade mal eine Bildbeschreibung machen?
Wollknäuel als Stichpunkt.
Ja, man ist überrascht, weil man bei Günter Uecker immer an Nägel denkt. Und der größte Gegensatz zu Nägeln ist ein Wollknäuel.
Aber es soll sozusagen, also man muss sich das so vorstellen, als würde man mit drei Fingern, an denen Sand ist, so Schlängellinien machen. Aber wie gesagt, Günter Uecker selber war vor Gericht und hat gesagt, das ist nicht meins, das Gericht ist dem gefolgt. Es ist allerdings natürlich auch noch Berufung möglich. Also der Fall ist noch nicht abgeschlossen.
Wobei, ich meine, wenn der Künstler selbst sagt, das ist nicht meins. Wir haben ja ganz häufig Kunstfälschungssituationen, da können wir die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr fragen. Aber das ist ja dann eigentlich so eindeutig. Oder muss man den Künstlern sich auch so in Frage stellen können?
Also man muss natürlich sagen, er ist 90 Jahre alt, das ist eine lange Karriere. Das kann natürlich auch ein Bild sein, was ihm irgendwann mal rausgerutscht ist. Aber das ist seine Aussage, die steht so im Raum.
Aber wenn er seine eigene Signatur als unauthentisch empfindet, das finde ich eigentlich das Gewichtigere, den gewichtigeren Einwand, oder?
Ja, das Gericht ist dem auf jeden Fall auch gefolgt.
Mhm. Wobei, wenn ich so an so manche Unterschrift denke, die ich leiste auf irgendwelchen Zettelchen zum Bezahlen, zweifle ich auch manchmal an meiner eigenen Signatur. Aber gut, das ist bei einem Kunstwerk wahrscheinlich eine andere Nummer. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ein Gedanke vielleicht noch, Herr Mangold, der mir durch den Kopf ging, bei dieser, aber auch bei anderen Kunstfälschungsgeschichten. Manchmal wäre Unwissenheit ja auch ein Segen. Also mal so gedacht, wenn es dieser Käufer eine innere Freude bereitet hat, dieses Kunstwerk, es anzusehen, es aufzuhängen, dann ist es ja eigentlich fast auch schon egal, ob es ein Uecker ist oder nicht, oder?
Ich glaube, Sie haben einen zu naiven Blick auf den Kunstmarkt. Der Kunstmarkt ist einfach die sicherere Investitionsmöglichkeit, Anlagemöglichkeit als Gold. Aber die Sollbruchstelle ist natürlich die Authentizität. Also wenn man das, worin ich Millionen investiere als Anlage, keine Angst, Sie werden das besser wissen, 80% der gehandelten Kunst landet in Tresoren. Das ist ein reiner Asset. Und da ist aber natürlich die entscheidende Frage, die der Authentizität. Denn wenn es nicht mehr echt ist, zerfällt der Marktwert sofort.
Und eine Frage ist natürlich noch, wenn wir jetzt von so einem, ich nenne es mal, mittelpreisigen Segment sprechen, also was sich mehr Menschen leisten können, dann ist natürlich auch die Frage, haben diese Menschen die Expertise, um tatsächlich einzuschätzen, was sie da wirklich kaufen? Das ist natürlich, wenn wir jetzt von einem Picasso reden, da ist ein ganz anderer Apparat dahinter, als jetzt hinter so einem Bild.
Axel Ramlo, vielen Dank. Heute noch Thema bei uns um 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ijoma Mangold, unsere Zeit hier ist rum. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Studio.
Es war mir ein Vergnügen.